Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Und ich begrüße ganz herzlich Janine Schweizer. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben viele Aufgaben. Sie sind Tatortreinigerin, Schädlingsbekämpferin, Desinfektorin und Messi-Entrümplerin. Also es ist eine Arbeit, von der ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen sie nicht freiwillig machen möchten. Also ich kann mich da einschließen. Was glauben Sie, ist es bei Ihnen, was hat Sie dazu befähigt, dass es Sie einfach gar nicht abschreckt?
Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Es ist wahrscheinlich irgendwo eine gewisse Form von Grundeinstellung, eine gewisse Form von Neugier. Und letzten Endes habe ich halt damals im Angestelltenverhältnis bei der Schädlingsbekämpfung einfach die Chance bekommen, mir mal so einen Fall live anzugucken und fand das ganz gut.
Können Sie uns da mal mitnehmen? Was war das für ein Fall damals?
Das war ein Fall gewesen, wo in einer kirchlichen Sozialwohnung ein Obdachloser verstorben ist. Der lag dort, ich will jetzt nicht lügen, 10 Tage circa, ja. Und das ist dann ein klassischer Leichenfundort, ne? Wie man sich das halt vorstellen kann, da muss letzten Endes geräumt werden, da muss gereinigt werden und eine Geruchsneutralisation muss stattfinden.
Hatten Sie sich in irgendeiner Form auf das eingestellt, was Sie dann zu sehen bekamen?
Nee, gar nicht. Also ich habe wirklich Schlüssel reingesteckt in die Tür. Ich hatte Herzklopfen total gehabt. Ich wusste ja überhaupt gar nicht, was mich erwartet. Habe dann die Tür aufgemacht und ich hatte Angst. Ich war irgendwie ein bisschen ängstlich, so erstmal den Kopf reingestellt, so zum Reinluken.
Ja, vorsichtig wahrscheinlich.
Ja, genau, weil ich wusste ja überhaupt gar nichts. Ja und habe mich dann da halt so einfach so ein bisschen vorgetastet.
Und das haben Sie alleine gemacht?
Da war ich dann tatsächlich alleine vor Ort. Mein Chef hatte mich gefragt gehabt, ob ich das machen wollte. Ich so, ja klar.
Und klingt so ein bisschen nach einer Bewährungsprobe. Wenn sie das schafft, dann können sie nehmen, oder?
Ja, so ungefähr. Ich meine, gut, mein Kollege und mein Chef, mein anderer Chef mussten dann auch nochmal mitkommen, weil da musste ein Nachtspeicherofen umgelegt werden, weil da halt entsprechend runtergelaufen war. Aber erstmal war ich alleine da und ja, konnte mich da erstmal so ein bisschen mit befassen, mich reinfühlen.
Wie
das Ganze
da
auf mich
aus?
Wirken lassen. Ja, wie sah das aus? In erster Linie schon mal ein bisschen trostlos vom Inventar her und der Holzdielenboden, man hat halt den Fleck gesehen, wo derjenige quasi etwas ausgelaufen ist, dann hingen ein paar Haare am Nachtspeicher und es hat Fliegen ohne Ende und es hat echt gestunken, ja, und das war schon, aber trotzdem eine schöne Erfahrung.
Wenn Sie sagen, eine schöne Erfahrung, ja, da müssen Sie ja irgendetwas gespürt haben, dass es Sie vielleicht auch nicht umhaut. Also manche würden ja vielleicht auch zurückschrecken und sofort wieder rausrennen. Mhm. Haben Sie ja offensichtlich nicht gemacht.
Nee, ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum nicht. Also ein paar Jahre zuvor wurden mir auch beim Bestattungsunternehmen Verstorbene gezeigt. Da hatte ich auch null Berührungsängste. Das war ein alter Mann, das war ein junger Mann, der hatte sich von Zug geschmissen und ein neugeborenes Baby.
Das hat mich
gar nicht. Bitte?
Schlimme Bilder.
Ja, aber es hat mich überhaupt nicht berührt. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum. Keine Ahnung.
Aber ich empfinde Sie jetzt nicht als gefühlskalt. Also das würde
man
Ihnen
ja nicht
unterstellen.
Ich bin ja auch schon ein bisschen älter geworden.
Also Sie haben in jedem Fall sehr vieles gesehen und nehmen uns gleich mal mit zu Ihrer Arbeit als Messi-Entrümplerin und Tatortreinigerin. Sie haben über Ihre Arbeit geschrieben in Eine Frau räumt auf. Und der erste Fall, den Sie dort beschreiben, der nimmt einen schon wirklich mit. Das ist eine Dame, die aber eine Messi ist. Und man würde von außen überhaupt niemals darauf kommen. Können Sie es mal beschreiben, was Ihnen da begegnet ist?
Ja, mir ist da eine sehr, sehr sympathische, gebrechliche Dame entgegengetreten. Mit der hatte ich mich draußen im Garten erstmal 1,5 Stunden unterhalten. Das hat dazu gedient, dass sie halt erstmal diesen Abstandsabbau vornehmen kann, sich kennenzulernen und so weiter. Und danach hat sie mich quasi in ihre Wohnung mit reingenommen und hat sich mir gezeigt quasi.
Das war ja dann auch schon ein großer Vertrauensbeweis, denn Sie müssen das Vertrauen dieser Menschen auch erstmal gewinnen. Gerade das Thema Messi ist mit großer Scham behaftet. Warum?
Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo es schön ist, perfekt zu sein. Ne? Und die Menschen mit einem Messi-Syndrom, die haben Angst, sich zu outen oder dass das der Nachbar mitkriegt, dass die Familie weiß. Ja, die Menschen leben halt wirklich sehr zurückgezogen und denen ist das halt einfach peinlich, weil das ist in der Tat nicht normal. Ja.
Ja, ich war dann ganz berührt zu lesen, dass diese Dame jahrelang ihre Kinder auch nicht hat in die Wohnung kommen lassen und hat dann immer wieder andere Ausreden erfunden. Mhm. Was haben Sie dort in dieser Wohnung, als Sie die dann betreten haben, gesehen?
Ja, da habe ich etliche Tüten gesehen mit Essen, frisch gekauften Essen, was schon verdorben ist. Weinflaschen, leere Weinflaschen, Hunderte, Tausende. Die Dame hatte seit 3 Jahren, war jetzt ihre Information, seit 3 Jahren nicht mehr den Müll rausgebracht. Fruchtfliegen, ich komme ja aus der Schädlingsbekämpfung. Ich habe in meinem Leben bis heute noch nicht so viele Fruchtfliegen in einer Wohnung gehabt. Das müssen Millionen gewesen sein. Ja? Und das waren halt einfach Müllberge.
Wie sah es im Schlafzimmer aus?
Ja, das ging eigentlich noch. Das war noch recht ordentlich. Halt nur diese Tüten. Na? Aber man konnte da sich noch irgendwie durchschlängeln. Es roch jetzt auch nicht im Schlafzimmer. Das war auch alles in Weiß gehalten. Das war ganz schön. Auch mit Blümchen von der Bettdecke. Ja. Und dann die Tür zum Flur. Ja, und da ging es dann halt einfach los. Ja.
Was hatte das bei dieser Dame ausgelöst, dass sie dann zu diesem Messi-Syndrom kam?
Ja, also das ist im Grunde genommen ja fast immer dasselbe. Ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber das sind Schicksalsschläge, die Menschen einfach nicht verkraften. Ja, bei ihr war es jetzt gewesen, dass der Mann wohl verstorben ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ein drittes Kind noch da war, ob das auch verstorben ist. Und sie ist damit halt einfach nicht fertig geworden. Ja. Genau. Und jeder Mensch sucht sich da halt einfach seinen Kanal. Der eine macht den Griff zur Flasche, der andere nimmt Tabletten und ja, die anderen verfallen in Depression und können dann halt einfach nicht mehr.
Was passiert dann in den Menschen, dass sie die Hilfe von Ihnen in Anspruch nehmen? Wer hatte sich in diesem Fall gemeldet bei Ihnen?
Das war eine Tochter gewesen. Na, die hat jetzt gesagt, so und jetzt müssen wir und es geht nicht mehr. Aber natürlich auch nur mit Einverständnis, denn der Dame, mit der ich mich da unterhalten habe, ne? Also mit der Mieterin.
Also sie konnte es dann doch nicht länger verheimlichen, was da in ihrer Wohnung passiert.
Nee, also ich weiß gar nicht, was der Grund war, warum denn die Tochter halt auch in die Wohnung ging, kam, wie auch immer. Auf jeden Fall, naja, wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt meine Mutter gewesen. Also ich wäre aus allen Wolken gefallen. Ne? Und da hätte ich dann auch mir dringendst Hilfe gesucht.
Wie sieht Ihre Hilfe dann aus?
Ja. Also meine Hilfe sieht letztlich so aus, dass wir die Wohnungen wieder freilegen, dass wir das Ganze säubern, desinfizieren, also das Ganze wohnbar machen. Ne? Dass alles, was der ganze Müll rauskommt. Aber es wird auch immer im Vorfeld besprochen mit den Betroffenen. Das wird alles schriftlich festgehalten. Es ist mir auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass der Betroffene halt seine Einwilligung dazu gibt, weil sonst, also ich habe schon wirklich Angehörige gehabt am Telefon, wo ich sagte, das kann ich da nicht machen, das geht nicht.
Ja. Ist ja eine absolute Privatsphäre dann auch.
Ja, also das geht halt auch einfach nicht. Also da würden dann Familiendramen ablaufen, das kann sich keiner vorstellen.
Ich könnte mir vorstellen, was Ihnen am häufigsten entgegenschlägt, ist erstmal ein ganz krasser Geruch.
Mhm, das stimmt.
Und Sie beschreiben das in Ihrem Buch dann. Können Sie das zusammenfassen? Wie riecht der Tod?
Nee, eigentlich kann ich das so pauschal gar nicht beantworten. Also es riecht immer anders. Es kommt immer darauf an, was hat derjenige konsumiert? Wie hat er gelebt? Körperhygiene. Das macht dann immer so diesen schönen Mix aus. Ja, und ich sag mal so, selbst wenn man noch nie damit konfrontiert war, man weiß instinktiv, dass da etwas Totes liegt.
Ja, inwiefern?
Das ist der Instinkt. Mhm. Das ist halt einfach so. Das ist so ein spezieller Geruch. Ich kann auch gar nicht sagen, das ist jetzt süßlich oder irgendwas. Also ist
so
mir
wird
selten.
Es oft beschrieben, ne?
Wird oft beschrieben. Ich weiß gar nicht warum. Also das, ich finde, das riecht nach allem anderen, nur nicht süßlich. Das hatte ich vielleicht einmal oder zweimal, wo ich dachte, ja, okay, ja, aber ansonsten, das ist schon mit nichts anderem zu vergleichen.
Und Sie gehen wahrscheinlich analytisch an die Sache heran und Ihnen kann ein Geruch vielleicht auch schon etwas darüber sagen, wie lange dort jemand lag.
Auch nicht unbedingt. Also ich war schon in Immobilien drin, da lag der Mensch 2 Tage, das hat gerochen, also als wenn jemand anderes 2 Monate da schon gelegen hat. Ja. Die kann ich nicht. Also ich bekomme ja immer die Informationen gleich schon beim Anruf, was ist da passiert, wie, wo, was, so diese ganzen Rahmenbedingungen. Und dann sehe ich halt, okay, was finde ich da jetzt vor? Ne?
Wie schützen Sie sich?
Mit persönlicher Schutzausrüstung.
Ja. Wie sieht denn die aus?
Also es sind halt ganz normal diese weißen Anzüge, wie man es halt kennt, ne, wo die Nähte halt auch abgeklebt sind. Atemschutz, das ist absolutes Muss. Ja, dann gibt es natürlich verschiedene Ausführungen, aber wenn es halt wirklich stark riecht.
Entschuldigung, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Wir müssen auf die Straße. Eine Eilmeldung, Ines.
Achtung, Autofahrer auf der A81 Singen-Konstanz zwischen Kreuzheger und Übergang zur B33 kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie besonders vorsichtig und überholen Sie nicht. Auf der A81 Singen-Konstanz zwischen Kreuzheger und Übergang zur B33 ein Falschfahrer. Fahren Sie in beiden Richtungen besonders vorsichtig.
Ja, und wir melden es, sobald die Gefahr vorüber ist. Das war wichtig. Jetzt ja. Zurück zu den Schutzausrüstungen. Was haben Sie da genau an?
Genau, also wie gesagt, der Anzug, denn auch Überziehschuhe. Handschuhe, ganz klar, und halt ganz wichtig, der Atemschutz. Also für uns ist immer das schönste Atemschutzgebläse. Da hat man dann auch schöne Schraubfilter dran. Das ist etwas, was man sich um die Taille bindet, ne, mit Schlauch und Kopfteil. Und da riecht man dann gar nichts mehr. Kriegt man auch schön Luft ins Gesicht geblasen und das ist dann immer so ganz schön.
Es klingt wie so eine Frischluftversorgung dann,
ja,
die Sie haben.
Ja, ist es auch.
Und ich könnte mir vorstellen, gerade auch, ob es Winter oder Sommer ist, macht natürlich für den Geruch auch einen großen Unterschied, oder? Wie ist das jetzt aktuell, wenn Sie im Einsatz sind?
Ja, also wenn es Sommer ist oder warme Temperaturen generell, dann geht auch dieser ganze Verwesungsprozess schneller vonstatten, als wenn es halt kühl ist. Ja.
Und dann haben Sie auch eine Vorliebe dem Winter gegenüber, oder?
Sowieso.
Ja. Ja, also da muss man dann einfach hart im Nehmen sein. Wir hören gleich weitere Erfahrungsberichte von Janine Schweizer. Wie waren denn eigentlich die vergangenen Monate für Sie als Desinfektorin wahrscheinlich doch besonders spannend, oder?
Ja, also Thema Corona, ganz klar. Wo das Thema bei uns angekommen ist, gab es eine riesen Panik. Aber bei allen Kollegen, logischerweise, die haben uns alle bestürmt, weil sie natürlich Angst hatten, was, wie, wo, ja, Hygienemanagement, wenn das ausbricht, was ist zu tun, wie wird das gemacht, da musste halt oder sollte halt einfach auch an vielen Stellen ein Konzept erstellt werden. Und genau, da wurden viele Angebote gemacht.
Das heißt, die Hygienekonzepte gab es nicht. Also Unternehmen haben angefragt, weil sie kein Konzept hatten, oder wie ist das zu verstehen?
Ja, genau. Also die haben halt uns alle angerufen, um dass wir uns das alles vor Ort angucken. Und im Fall X, wie ist was zu tun und wann und von A bis Z. Diese Pläne haben wir denn nicht erstellt, sondern haben die denn erstellt mit anhand unserer Informationen.
Und welche Informationen geben Sie da weiter? Was ist das Wichtigste?
Also die Information, die ich weitergebe, ist, wie kann man Mikrobiologie bekämpfen, ja, eliminieren und ja, wie desinfiziert man auf gut Deutsch Räume und Flächen, ja, und das war das Thema.
Und wenn dann so eine Anfrage kommt, Sie haben da so ein Beispiel im Buch, Frankfurt, Hochhausturm, 5000 Quadratmeter, wie antworten Sie dann?
Man muss sich das, wie gesagt, erstmal angucken. Und das sind Quadratmeter und Kubikmeter. Also das ist nicht innerhalb eines Tages zu machen. Also da muss natürlich auch richtig Manpower ran. Die Leute wollen natürlich auch nicht eine Woche lang zu Hause sein. Gut, Homeoffice war natürlich ein Riesenthema, aber ja, das war schon sehr umfangreich. Ne?
Aber so einen Auftrag haben Sie dann nicht angenommen. Warum?
Den einen musste ich tatsächlich ablehnen, weil ich die Manpower, so wie es gefordert hatte, bitte morgen machen, so schnell nicht auftreiben konnte. Wir sind ja auch nur ein kleines Unternehmen.
Sie sind wie viele?
Wir sind insgesamt 5 Stück, mal 4, mal 5, wechselt immer so ein bisschen. Und wie gesagt, das konnte ich in dem Moment leider so denn doch nicht leisten.
Plötzlich wurde das Desinfektionsmittel knapp. Wie war das bei Ihnen?
Ja. Das wurde alles knapp. Also das war ja bei uns allen eine Riesenpanik. Wir hatten ja Informationen, dass es die nächsten Lieferungen erst im Spätherbst, Frühwinter geben würde. Also wir haben ja, also der Markt war leergefegt. Ja, Atemschutzmasken, FFP3-Masken. Also wenn man mal wirklich im Internet geguckt hat, hat die, also die waren ja bescheuert, die Leute. Auch die Käufer. Also wer kauft eine FFP3-Maske für 100 Euro? Das ist unglaublich. Ob es Anzüge waren, Desinfektionsmittel. Wir haben wirklich alle noch gerafft, im wahrsten Sinne, was wir uns aneignen konnten, was wir beziehen konnten. Ja.
Die Geschäftemacher waren dann gleich zur Stelle. Wie viele von den Anfragen, die dann so plötzlich kamen und in voller Panik, haben Sie denn dann umgesetzt?
Von der Panik keinen einzigen. Ja, also ich habe Angebote geschrieben im sechsstelligen Bereich. Das war riesig im wahrsten Sinne, ja. Aber ich habe einen kleinen Auftrag gehabt. Hier in Stuttgart sogar.
Aber warum? Das ist ja erstmal nicht nachvollziehbar.
Ja, warum? Ist nicht nachvollziehbar. Ja gut, es sind ja dann auch immer weitere Informationen gekommen, wie man mit diesem, also was es überhaupt für ein Virus ist und so weiter. Und dann war es halt irgendwie auch gar nicht mehr so dringlich. Mhm. Also ich habe dann halt auch mal aufgeklärt, dass wenn wir zum Beispiel heute desinfizieren, ja, alles super hygienisch wieder aufbereiten, dann braucht nur der Nächste in die Tür hineinzukommen, der hat irgendetwas an sich und dann geht es schon wieder von vorne los. Also im Zweifelsfall hätte man da Geld rausgeworfen und das habe ich dann auch ganz klar kommuniziert.
Also andere Maßnahmen wie Hände waschen und Abstand halten wären dann die sichereren als das Desinfizieren.
Ja, zum Beispiel. Also Desinfektion ist immer natürlich unabdingbar, das ist ganz klar. Aber das ist halt einfach eine never-ending Story. Das musst du kontinuierlich machen, um da halt einfach auch irgendwo einen gewissen Schutz zu haben.
In Ihrem Buch Eine Frau räumt auf, beschreiben Sie, wie Sie zu Ihrem ersten Mordschauplatz gerufen worden sind. Was war das für ein Einsatz?
Ja, das war ein Einsatz, wo quasi ein junger Mann eine junge Frau getötet hat und im Schrank verstaut hat.
Wie war sie dort verstaut?
Die war quasi in Folie eingetütet, zusammengekauert, in Folie eingetütet und man hat es über den Geruch dann irgendwann festgestellt.
Und irgendwann, heißt wann, wurden Sie dann gerufen?
Also die lag da schätzungsweise 2 Monate, ja relativ danach. Also wenn das bekannt wird, dass so etwas stattgefunden hat, ob jetzt Suizid, Leichenfund oder halt auch eben Mord, dann wird ja sofort diese ganze Maschinerie in Gang gebracht. Die Kripo war dann erst da. Und dann wird auch der Tatortreiniger recht schnell gerufen, wenn dann quasi die Freigabe von der Staatsanwaltschaft gefolgt ist.
Das ist das Wichtige. Kann es passieren, dass Sie zu früh gerufen werden und dass dann Spuren, wichtige Spuren verschwenden?
Ja, also ist bei mir jetzt noch nicht passiert. Ich kenne eine Schädlingsbekämpferin, die hat einen Bestatter angerufen. Also ein Bestatter hatte sie angerufen und die haben da quasi die Leiche rausgeholt. Das war mir bis heute neu.
Bevor die Kripo dann da war?
Ja, irgendwie. Ja. Wie, wo, was, keine Ahnung.
Aber zurück zu Ihrem Fall. Also Sie haben dort eine Leiche im Schrank in Folie verpackt vorgefunden.
Also nicht ich, aber sie wurde so gefunden, genau.
Und was war dann Ihre Aufgabe dort?
Ja, unsere Aufgabe ist quasi, den Bereich oder die Immobilie wieder so herzurichten, dass man halt nichts sieht, was da vorgefallen ist. Also die Dame hat ja in einem Schrank gekauert. Und wir haben da halt alles rausgeholt, was nicht nied- und nagelfest war. Ne? Weil es hat entsprechend auch schon alles gerochen, war viel Holz verbaut und so weiter und so fort. Und ja.
Wie lange dauert das dann? Wann ist so eine Arbeit abgeschlossen?
Ist immer unterschiedlich. Kommt immer drauf an, wo alles hingelaufen ist, wie tief und so weiter. Also das kann jetzt 2 Tage dauern, es kann aber auch 5 Tage dauern.
So lang?
Ja, kommt immer drauf an, was halt wirklich gemacht werden muss, wie groß die Immobilie ist und wie umfangreich das quasi alles ist.
Aber man könnte ja jetzt in dem Fall denken, okay, man macht den Schrank sauber und gut ist.
Ja, nee, Entschuldigung.
Ja, das ist eine naive Vorstellung, aber klären Sie uns auf.
Ja, nee, also es ist ja so, Menschen laufen ja auch aus. Ne? Und dieser Leichensaft, der läuft überall hin, wo man ihn eigentlich gar nicht haben möchte. Und das muss man halt einfach versuchen, Ursachenforschung betreiben und quasi das alles rausholen. Also wir holen immer das alles raus.
Also der Schrank ist nicht mehr dort?
Genau. Wir haben Boden rausgerissen, das ganze Inventar rausgerobbt, die Tapeten haben wir abgezogen. Ja.
Kann es auch in den Betonboden eindringen?
Ja. Oberflächlich ja, aber nicht allzu tief. Also das ist ja Beton letzten Endes. Ne? Aber es kommt schon vor, dass wir den halt auch entsprechend abgefräst haben. Ne?
Und das wäre auch vorstellbar bei einer Leiche, die dort nur wenige Tage oder Wochen war?
Wenige Tage, wenige Wochen. Also je länger, desto tiefer. Ne? Und wenn das noch relativ frisch ist, dann ist es alles noch oberflächlich. Kommt halt immer auf die Bausubstanz an, wie das wo hinlaufen kann und so weiter. Aber je länger, wie gesagt, muss man halt auch intensiver graben.
Und ich könnte mir vorstellen, dieser Mord an der jungen Frau, das ist wahrscheinlich auch was, da fährt man dann anschließend nicht nach Hause und hat das aus dem Kopf, oder? Wie ging es Ihnen dabei?
Eigentlich nicht. Beziehungsweise doch eigentlich schon. Das hat mich jetzt so gar nicht so mitgerissen, muss ich sagen. Ich fand die Story krass. Und das werde ich auch weiterhin krass finden, aber das ist jetzt nichts so, wo ich jetzt nicht schlafen konnte oder wo mich das jetzt wirklich so umgetrieben hat, weil wir sind ja eher so auch auf die Arbeit an sich fokussiert. Ne? Ich persönlich mache mir viel mehr Gedanken, wie geht's jetzt weiter, was machen wir jetzt, A, B, C und so weiter. Da liegt mein Fokus drauf, und weil ich möchte ja auch gute Arbeit machen, ich möchte auch, dass das Ergebnis stimmt, und da sind die Geschichten klar, die sind interessant, die sind wichtig, auch für mich zu wissen, aber es ist jetzt nicht so der richtige Rahmen, ne?
Ja, Sie können offensichtlich dann gut abschalten in so einem Fall.
Ja, ich behaupte es mal, ja.
Wir wollten die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer angehen. Lena fragt zum Beispiel, wie wird man Tatortreinigerin, Desinfektorin? Gibt es dafür eine Ausbildung, und wenn ja, wie sieht die aus?
Ja, also wie wird man Tatortreiniger? Also Grundvoraussetzung ist die Berufsausbildung des Gebäudereinigers zum einen und zum anderen die Ausbildung zum Desinfektor. Ja, die Ausbildung zum Desinfektor dauert nur 3 Wochen.
Das geht aber schnell.
Das geht sehr schnell. Das ist die kürzeste Ausbildung Deutschlands. Und da kann man quasi aufbauen auf einen 2-Tages-Lehrgang zur Tatortreinigerin. Also das ist im Grunde genommen viel zu wenig, um wirklich über diese ganze Thematik Bescheid zu wissen.
Warum ist das so kurz?
Keine Ahnung. Frag ich mich auch, weil wir sind ja eigentlich das totale Ausbildungsland und wir sind richtig geil auf Zertifikate und Zeugnisse und keine Ahnung was. Kann ich Ihnen nicht beantworten.
Und was Sie gerade sagten, die Ausbildung zum Gebäudereiniger, das ist aber etwas, was länger dauert.
Genau, das ist ja der ganz normale Ausbildungsberuf, der dauert 3 Jahre.
Und ist das eine gute, würden Sie sagen, eine gute Grundvoraussetzung, um sich dann hinterher weiter zu qualifizieren?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also alles, was mit Reinigung zu tun hat, Gebäudereiniger ist Basis, total, ja.
Und wie war das bei Ihnen, als Sie sich dann spezialisiert haben? Was hat Ihnen das gebracht letztendlich, und dieses Feld auch nochmal zu erweitern?
Was hat es mir gebracht? Also ich dachte auf jeden Fall, weil ich habe den Anspruch, an mich selber professionell arbeiten zu wollen, und dachte, damit hätte ich dann die Qualifikation. Aber ich fand es doch nicht so schön, weil es halt einfach ein Learning by Doing ist. Ne? Und das ist oftmals gerade zu Anfang sehr unbefriedigend, das Ergebnis.
Ja, weil man nicht so richtig weiß, wie man an die Sache rangehen soll wahrscheinlich.
Genau, wie geht man ran, und dann probiert man dies und das und jenes. Und ich meine, schlussendlich geht es halt auch einfach darum, klar, Desinfektion, dass man das Sichtbare alles wegmacht ordentlich, aber halt einfach Gerüche. Das ist der absolute Knackpunkt unserer Tätigkeit. Und ja, da gibt es halt auch verschiedene Methoden, und ja.
Das hatten Sie eben schon mal angesprochen, dann eben auch mit dem Lüftungsgerät, was dann die beste Möglichkeit ist, was man umschnallt und damit dann im Einsatz ist. Wie ist es denn bei Ihnen? Bilden Sie selber in Ihrem Betrieb aus? Sie sind ja 4, 5 Leute, wie Sie eben sagten.
Nein, tatsächlich nein.
Warum?
Warum? Weil die Kapazitäten reichen so. Also unser Personal reicht so. Und ja, die Auftragslage gibt da einfach jetzt nicht mehr her. Und bevor das überhaupt so weit kommen sollte, müssten die Leute auch erstmal ein Praktikum machen, um halt sich das wirklich live anzuschauen. Ne? Weil in der Theorie und so vom Gedanken her ist ja alles immer möglich, aber das muss man einfach mal mitgemacht haben.
Anfragen haben Sie da wahrscheinlich für Praktika viele, oder?
Regelmäßig, ja.
Und was sagt da Ihre Erfahrung? Mit welchen Vorstellungen melden sich die Menschen bei Ihnen?
Ja, die schauen sich natürlich die Serie an, sowohl den Tatort als auch den Tatortreiniger. Und die sind da total fasziniert von. Also ich habe tatsächlich erst eine Folge des Tatortreinigers gesehen. Fand ich super witzig, ja.
Entspricht es der Realität?
Jein. Jein. Also das, was ich jetzt gesehen habe, würde ich sagen, geht so.
Ja. Wo ja, wo nein?
Nein, bei dass er quasi auf allen Vieren hockt und da so einen Blutfleck wegmacht und dann quasi die Zigaretten riecht, die quasi im Kronleuchter hängen. Mhm. Ja. Oder dass derjenige, der seine Frau dort getötet hat, auf ihn trifft und dann so ein Dialog irgendwie zustande kommt, das ist dann halt irgendwie unrealistisch, also meiner Meinung nach.
Ja. Ja. Und wir waren gerade bei den möglichen Praktikanten, mit welchen Vorstellungen die kommen, also wahrscheinlich dann durch so eine Serie geprägt.
Ja, schon, also die haben in ihrer Stimme auf jeden Fall, auf gut Deutsch, diese Sensationsgeilheit halt auch. Die denken, wir haben den ganzen Tag mit Kriminalfällen zu tun und dass es mega spannend ist und nee, ist es aber nicht.
Ne? Dann müssen sie mit harter Arbeit kommen.
Absolut harte Arbeit. Also wir sind halt besser bezahlte Entrümpler, weil klar, Suizid, Mord und vor allem Leichenfund, Hauptteil ist Leichenfund und da muss man halt wirklich umfangreich die Immobilie halt einfach leeren auch. Ne? Und leeren heißt zum Beispiel aus dem dritten Stock Altbau, eine 100 Quadratmeter Wohnung, ne?
Das
etliche Kubikmeter, und das ist megamäßig anstrengend und das wissen die Leute halt einfach nicht.
Janine Schweizer, Sie sind nicht nur Tatortreinigerin, sondern auch Schädlingsbekämpferin und da können Sie sicherlich Michael Patschke weiterhelfen. Der hat nämlich geschrieben und gefragt, was kann man denn gegen Silberfische tun?
Mhm. Also in der Schädlingsbekämpfung muss man immer Ursachenforschung betreiben, ne? Das heißt, Silberfische, das ist ein Indikator für Feuchtigkeit. Und dem muss man erstmal auf den Grund gehen, wo kommt das Ganze her? Weil da können sie jetzt ködern, machen mit Klebeflächen, das ist alles nur Symptombehandlung, man muss halt an die Ursache ran. Es gibt aber auch Schabenköder, da will ich jetzt keine Marke benennen, die ist sehr, sehr teuer im Grunde genommen und die hilft ganz gut. Die legt man aus, so punktuell immer und die fressen dann das Schabengel und werden getötet dadurch.
Okay, also das ist der kürzeste Prozess.
Ja, das ist der schnellste Weg sozusagen, genau.
Was ist bei der Schädlingsbekämpfung das, was am häufigsten vorkommt?
Nager. Nager und Insekten. Das ist eigentlich so der Klassiker. Im Sommer ist Insektenzeit. Ja, ganz klassisch Wespennester. Wobei, ich habe halt auch immer propagiert, mein Gott, Leute, das sind Nützlinge.
Genau.
Die sind so toll. Und wenn ihr die irgendwo ganz hinten in der Ecke im Garten habt, lasst die dort. Die sind immer nur einjährig. Ja, im nächsten Jahr sucht die Königin sich einen anderen Standort und baut wieder komplett neu auf.
Ne? Also gibt's da schon eine sanfte Schädlingsbekämpfung? Manchmal versuche ich, eine Spinne dann rauszutragen,
ja,
dass man sie nicht kaputt machen muss.
Ja, toll. Da sind sie meine beste Freundin. Also das mache ich zu Hause genauso. Und weil gerade Spinnen, das sind meine Kollegen.
Ja.
Die tun ganz viel dafür, dass wir halt einfach weniger Insekten haben und das sind auch absolute Nützlinge.
Ja. Und gibt es so grundsätzlich eine sanfte Schädlingsbekämpfung, wenn Sie jetzt gerade die Wespennester angesprochen haben? Das muss man ja nicht zerstören, oder? Was machen Sie
damit? Nee, muss man nicht zerstören. Also es gibt da natürlich auch ökologischere Varianten. Man kann ein Nest auch umsiedeln. Klingt erstmal ganz toll in der Theorie, in der Praxis relativ schwierig, weil ganz selten, also in meiner Praxis jedenfalls, ist es vorgekommen, dass so ein Nest frei irgendwo hängt an einem Baum jetzt beispielsweise.
Ja.
Ne, da, wo man quasi einfach theoretisch oben abkappen muss, das Ganze eintüten und wegbringen.
Ja.
Ja. Die Nester sind ja ganz häufig in den Zwischenräumen der Häuser. Ja, da müsste man unter Umständen halt einfach das Ziegelwerk abdecken, Wände aufmachen, aufstemmen und das ist ein Haufen Arbeit.
Ja, schwierig. Was wäre die
Lösung? Also ich habe es nie gemacht.
Ja.
Es gibt aber Kollegen, die haben sich auch drauf spezialisiert. Ne, gerade wenn es so ums Thema Hornissen geht, ne, die sind auch absolut geschützt.
Ja. Und bei den Nagern, sagten Sie, die kommen auch sehr häufig vor.
Mhm.
Welche Tiere dann zum Beispiel?
Ja, ganz normal Ratten und Hausmäuse. Das ist so der absolute Klassiker. Klar, kommen auch Schläfer, ja, Marder, das ist auch ein Thema. Aber wirklich in der Häufigkeit, das sind Ratten und Hausmäuse.
Die kommen wahrscheinlich häufig dadurch, dass dann immer in die Toiletten auch noch Essensreste geschmissen werden. Oder? Das habe ich jetzt neulich nämlich noch gehört, dass es ganz gefährlich ist. Und was können Sie da sagen und den Leuten mitgeben?
Ja, Leute, eure Essensreste schön in die Biotonne. Ja, wobei Kompost im Garten, den sollte man dann halt auch schön verschlossen halten, so in Hartplastik am besten, weil das ist natürlich auch ein Magnet für Ratten, das ist ganz klar. Aber Essensreste in der Toilette, das muss nicht sein, weil dadurch, die leben natürlich auch in der Kanalisation, die werden dann halt schön gefüttert. Ne?
Sind es denn immer die Fehler, die wir Menschen machen, oder kommen die Tiere auch durch andere Ursachen?
Natürlich machen wir in Anführungszeichen viele Fehler, ja, im Umgang, aber die sind sowieso da. Die sind sowieso da. Also wenn man zum Beispiel jetzt seinen eigenen Garten da Köder auslegt und sagt, so, ich rück euch jetzt auf die Pelle und man sieht mehrere tote Tiere dort liegen. Ja, ist ja schön, aber das ist dann ein freies Revier. Mhm. Das wird dann direkt wieder neu besetzt.
Ah.
Das heißt, auch das ist eigentlich eine never-ending Story.
Ja, also wie kann ich dann damit umgehen?
Leben und leben lassen. Also das Problem ist ja immer, dass die Nager auch gerne ins Haus eindringen. Da halt schauen, dass man da Schwachstellen findet und die quasi
die Löcher dicht macht.
Genau, dicht macht. Ne? Und da müssen wir einfach auch so ein bisschen Bewusstsein für haben. Wir sind es, die in der Natur leben, nicht umgekehrt. Ne? Und eine Ratte hat genauso ein Recht, dort zu sein, naja, wie ein Schmetterling oder wie auch jedes andere Tier, weil das sind halt einfach Naturtiere.
Genau, da steckt jeder sein Revier ab.
Ja,
und manchmal überschneiden die sich dann. Sie sind gemeinsam mit ihrem Mann in einem Betrieb tätig und haben eine wunderbare Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Mhm. Und vielleicht kriegen wir die auch noch aus ihnen raus. Sie sagten gerade noch, ja, die Messis, die liegen mir irgendwie auch ganz besonders am Herzen. Warum das?
Genau. Ja, warum das? Das sind halt Menschen wie du und ich, ja, und die sind total liebenswürdig. Also das ist jetzt nicht, dass das irgendwelche Sonderlinge sind oder sonstiges. Nein, das sind wirklich ganz, ganz durchweg positive, sympathische Menschen. Die haben halt in Anführungszeichen nur einen kleinen Fehler, ja. Und ich sag mal so, gucken Sie mich mal an. Ich habe auch einen kleinen, großen Fehler.
Nee, aber Macken haben wir alle.
Also, richtig, genau. Ja. Und genau das versuche ich dann auch immer zu vermitteln. Guck mal, Menschen haben verschiedene Kanäle, wie sie ihre Seele zum Ausdruck bringen. Bei dir ist es das, bei mir ist es das und bei dem anderen ist es wieder was anderes. Ne? Und ich versuche das immer so ein bisschen in Gleichheit, in Relation zu setzen, damit ich den Leuten halt auch diese Scham nehmen kann, dieses Gefühl von wegen, ich bin aussätzig, ich bin nicht normal, ich bin eklig und was da alles für ein Rattenschwanz dran hängt.
Ja, weil Menschen dann häufig verurteilt werden von der Gesellschaft für ihr Verhalten.
Leider ja.
Und da leisten Sie einen wichtigen Dienst. Wir wollten noch über etwas Privates sprechen, denn auch Ihr Mann ist Tatortreiniger. Ich glaube, den haben Sie dann wahrscheinlich damit angefixt. Wie haben Sie sich kennengelernt?
Ja, wir haben uns vor 8 Jahren kennengelernt in einer psychosomatischen Fachklinik. Er war dort wegen Burnout, ich war dort wegen Essstörung. Ich bin ja adipös. Und wir waren auf einer Station gewesen und mit ganz vielen tollen Leuten. Und so haben wir uns halt in dieser wunderbaren Clique kennenlernen dürfen.
Wie haben Sie festgestellt, dass es der Richtige ist?
Ich hatte mit meiner Bezugstherapeutin gesprochen gehabt. Ich hatte halt immer irgendwie so Probleme mit Männern und ich habe mir immer die Falschen ausgesucht und ich war es irgendwo leid. Ja? Und sie sagte dann mal zu mir, Mensch, dann schreiben Sie sich doch mal auf, wie Sie sich Ihrem Mann wünschen würden. So gesagt, getan, ist ja klar. Und dann ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich sagte, boah, das ist der Wolfgang. Ja. Und ein paar Tage später habe ich abends an seiner Tür geklopft und fragte halt, wie es denn mal ausschauen würde. Ne?
Ja. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert.
Nee, dann hat es eigentlich auch fast schon direkt geschnackelt. Und und seitdem sind wir im Grunde genommen zusammen. Ja.
Und wie kam es dann dazu, dass Sie ihn auch begeistern konnten für die Arbeit als Tatortreiniger? Das ist ja gar nicht so einfach.
Schatz, wie konnte ich dich begeistern?
Ja, da bräuchten wir ihn jetzt gerade. Müssen wir mal eben anrufen.
Ja, ich meine, der hat das ja immer mitgekriegt. Ne? Ich meine, klar, ich habe natürlich auch schon ein bisschen erzählt zu Hause und so weiter und so fort. Er hat dann angefangen, auch immer mitzuhelfen. Und dann habe ich ihn irgendwann in die Firma gehebelt. Ich habe jetzt nicht gesagt, so, du machst das jetzt, sondern er war dafür. Und wir haben sehr, sehr gut im Team agiert. Und tun es ja immer noch. Und es war irgendwie rund. Ist immer rund noch, ja.
Und mussten Sie ihn jetzt in Kurzarbeit schicken aufgrund von Corona?
Ja.
Wie war das?
Ja, Ja, tatsächlich. Also unsere Auftragslage, die ist echt weg, also richtig eingeknickt. Ne? Also ich kann wirklich sagen, 80% der Auftragslage ist weggebrochen, weil unser Hauptgeschäft war jetzt nicht die Tatortreinigung, sondern die Messeentrümpelung. Mhm. Und die Betroffenen haben sich überhaupt gar nicht mehr gemeldet. Angehörige, ja. Und denen muss ich leider dann halt auch direkt per E-Mail schon den Zahn ziehen, dass das so, wie die Leute sich das vorstellen, nicht umgesetzt werden sollte.
Und aufgrund der Hygienebestimmungen jetzt durch Corona?
Weil die Leute, die haben halt nichts zu tun gehabt, dachten sich, Mensch, meine Mutter, mein Vater, mein Onkel hat jetzt dieses Problem, so, das müssen wir jetzt mal anpacken. Ja. Egal wie. Mutter, Onkel hat jetzt nichts zu melden, wir machen das. Und das geht aber so nicht, ne?
Ja. Das müssen ja die Menschen auch mittragen und sagen, ich bin jetzt bereit dafür.
Ja, definitiv. Das ist die Grundlage überhaupt, ne? Und das propagiere ich dann halt auch einfach. Das sage ich den Leuten und ich weiß von vornherein, okay, der Auftrag geht mir flöten, aber ich gehe da definitiv nicht über Leichen, weil das sind meine Leute. Und ich versuche halt einfach Verständnis zu schaffen zwischen den Parteien. Ja, weil viele das halt einfach, die denken, oh, jetzt räumt man mal auf, ja, macht ein bisschen sauber und dann ist alles in Butter. Nee, ist nicht so.
Aber wissen Sie, was jetzt Ihr nächster Auftrag ist?
Nee, tatsächlich noch nicht.
Okay, dann drücke ich die Daumen und sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
Sehr gerne, danke.
Eins gehört.